Lieder sind ja auch Gebete. Können wir das dann betend singen? Haben wir den ersten Segen, Geschwister. Bin hängen geblieben, gerade beim ersten Lied. Wenn dein Geist enthüllt und führt, jeder deinen Odem spürt. Wenn wir das in der Stunde wieder erleben dürfen, Geschwister, dass der Odem Gottes uns innerlich berührt. Wir werden reich gemacht in ihm. Wir wollen danken. Du hast uns ein Wort gegeben und wir danken dir immer wieder dafür. Aber deine Worte sind Geist und Leben und wir brauchen immer wieder neu, Herr, die Belebung durch deinen guten Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass es dein Heiliger Geist ist, der uns in das Ganze der Wahrheit hineinführt, der uns das Kommende verkündet und der dich, den Herrn der Herrlichkeit, in uns verklärt. So wollen wir immer wieder danken, dass du uns so reich gemacht hast in dir, gütiger Vater. Lege jetzt deinen Segen auf uns alle in dieser Stunde, auf unseren teuren Bruder, der uns das Wort sagen darf. Gib alle Gnade zum Hören, gib alle Gnade zum Reden. Wir preisen dich. Amen.
Amen.
Unseren lieben Bruder brauche ich ja nicht vorstellen, er ist allen bekannt. Wir haben darüber gesprochen. Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, wäre heute zum ersten Mal da. Oder in diesen Tagen.
Weil ich Rentner bin, 65.
Ja.
Wäre das die erste Brüderkonferenz.
Ja. Nun sind wir froh und dankbar, dass wir ihn schon gut 10 Jahre jetzt kennen dürfen und hören dürfen. Der Herr segne dich.
Dankeschön. In Christo Geliebte. Wir wünschen uns allen einen recht frohen und gesegneten Tag in der Gemeinschaft untereinander und unter seinem Wort. Jeder Wortdienst ist für mich ein einmaliges Erleben der Gegenwart Gottes. Manchmal bin ich innerlich zitternd, wie heute und jetzt, nicht weil ich vor euch stehe, sondern um des Inhaltes willen und der Botschaft, die in meinem Herzen liegt. Und dann bin ich aber bei Wortdiensten auch so mit Freude erfüllt und durchdrungen, dass ich manchmal Schwierigkeit habe, mit dem Sprachgefäß meines Mundes das auszudrücken, was in meinem Inneren vorgeht. 1960 bin ich nach Berlin zu Adolf Heller gefahren, habe dort mit ihm in den Jahren 5 Konferenzen miterlebt, bis die Mauer kam. Und wenn ich dann nach Hause gefahren bin, dann war das für mich ein Zustand, den ich gar nicht beschreiben kann. Der ganze Kreislauf war bei mir durcheinander. Medizinisch möchte ich mal sagen, ich hatte Herzrhythmusstörung. Das Herz, das sprang derart und setzte auch aus, sodass ich meinem Herrn gebeten habe, Herr, nimm mir einen Teil dieser Freude weg, ich kann es nicht mehr ertragen. Ja, da habe ich dann erst begriffen, ich weiß nicht, war das Ter Stegen, der ein Liedvers gedichtet hat, mein Herz geht in Sprüngen? Bei Gerhard. Mein Herz geht in Sprüngen, da habe ich gemerkt, ihm muss es auch so gegangen sein. Vor einigen Jahren hatte ich hier Dienst und da merkte ich schon, da war eine junge Frau aus Korea dabei. Am Ausgang kam ich mit ihr ins Gespräch. Ich sagte, das war wohl heute sehr, sehr schwer für sie. Oh nein, sagt sie, mein Herz hat gehüpft. Gehüpft. Ja, wahrscheinlich ging es dieser jungen Schwester auch so. Liebe Geschwister, Gottes Botschaft ist nicht nur etwas für den Kopf. Selbstverständlich müssen wir darüber nachdenken. Aber dann muss es tief in unserem Innern hinuntergehen, sodass also auch unsere gesamte Lebensexistenz davon betroffen wird. Ja, wir wollen also heute Morgen nicht über Geister reden, sondern über den einen Gottesgeist, der zu Pfingsten über Israel ausgegossen worden ist und der in uns durch das Wort der Wahrheit sein Gottesleben hineingezeugt hat. Und dieser Geist tut es nicht mit unserer Seele, sondern mit unserem Geist, dem Gottesbewusstsein. Und wir wollen auch heute Morgen nicht über die vielen Gemeindeformen und Körperschaften reden, sondern über den Christusorganismus, nämlich der Gemeinde, die da ist sein Leib. Und deshalb das Thema Ein Geist und ein Leib. Dazu lesen wir den Text aus Epheser 4, 1 bis 6. Epheser 4, 1 bis 6. Ich ermuntere euch, ich spreche euch zu, ich, der in Ketten Gefangene im Herrn, dass ihr würdiglich wandelt der Berufung, mit der oder mit welcher ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe, euch befleißigend oder mit leidenschaftlichem Eifer euch befleißigt, die Einheit des Geistes zu bewahren. Die brauchen wir nicht zu machen und zu bauen, die ist da, in dem einen Christus. Wir haben nur den Ringkampf zu führen, diese wunderbare Einheit zu bewahren in dem Bande des Friedens. Da ist ein Leib. Und da ist auch ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle, alle und in uns allen. Bis hierher der Text. Paulus hat ja der Gemeinde in Ephesus drei Kapitel gewidmet. Mit einer ungeheuren Schau, mit einem großen Weitblick, wie es nirgends sonst in unserer Bibel zu finden ist, zeigt er uns die Gedanken Gottes, seine Vorsätze und die Zielbestimmung mit dem ganzen Universum auf. Fast einer Gipfelbesteigung dürfen wir Wahrheit um Wahrheit erkennen und werden so über alle Dimensionen unseres Verstehens und der menschlichen Maßstäbe hinausgeführt, die Herrlichkeit des Christus und seiner Gemeinde völlig zu erfassen. Das ist keine bloße Wunschvorstellung, sondern das ist eigentlich ein Anliegen des Heiligen Geistes. Und dieses ist abgedeckt, ja, in Epheser 3. Da heißt es, auf dass wir mit allen Heiligen. Also es kann nicht angehen, dass eine solche Selektion hier, eine Bruderschaft, die sich hier im Jahr einmal trifft, das alles ist. Nein, es heißt hier, damit wir zusammen mit allen Heiligen, zu erfassen vermögen, was denn? Die durch alle Dimensionen des Weltalls reichende Liebe Gottes in der Länge, in der Breite, in der Höhe und der Tiefe, die Liebesenergie Gottes, die alle Wissensvermittlung übersteigt, weit überlegen ist. Und weshalb sollen wir denn das erkennen? Wozu hat der Geist uns das Vermögen gegeben, diese Kraft der Liebe Gottes, die alles durchdringt, erkennen zu können? Zu welchem Zweck? Zu welchem Zweck? Damit wir erfüllt sein sollen, und zwar hin zur ganzen Fülle Gottes. Liebe Geschwister, das sind Begriffe, die müssen wir erst einmal denken. Die Fülle Gottes in der gesamten Gottesenergie, in Herrlichkeit, in Klarheit, in Glanz, in Pracht. Unvorstellbar. Wir sollen als Einzelner mit dieser Fülle Gottes, diese Dimension der Gottesenergie, ausgefüllt und durchdrungen werden. Wir sollen erfüllt werden. Liebe Geschwister, nicht nur ein paar Hirnwindungen hier oben, dass wir ein paar kluge Gedanken hier von der Bruderkonferenz mitnehmen, sondern Diese Erfüllung ist eine Erfüllung unserer gesamten Persönlichkeit, unseres ganzen Seins, unseres ganzen Seins. Wir haben gesungen bei dem letzten Vers, bis mein übervoller Geist dich die Lebensquelle preist. Es soll überfließen, überfließen. Und wenn wir die andere Deutung noch bedenken, es heißt da hier Pleroma, wir sollen die Vervollständigung Gottes ausmachen. Das ist es eigentlich. Gott erfüllen. So wie wir jetzt als Glieder die Vervollständigung des Christus sind, weil Christus ohne Leib unvollständig ist, sollen wir eigentlich erkennen, dass wir, Gemeinde und jeder Einzelne, die Vervollständigung Gottes ausmachen. Zusammen mit dem Christus machen wir die Vervollständigung Gottes aus. Liebe Geschwister, eigentlich müssten wir hier alle von der Bank rutschen. Von der Bank rutschen, ob der Größe, ob der Weite, ob der Tiefe, ob der gewaltigen Aussage, was hier eigentlich steht. Um völlig zu erkennen, liebe Geschwister, wie bescheiden sind doch die Kinder Gottes oft. Ach. Ja, wenn ich Vergebung meiner Sünde habe, ja, und vielleicht spricht mir noch einer zu, dass ich im Himmel komme, reicht voll auf. Was soll's eigentlich? Liebe Geschwister, wir sind nie Gegenstand unserer selbst, sondern wenn Gott in uns hinein göttliches Leben gezeugt hat, dann sind wir immer Gegenstand seiner Liebe und sind bestimmt und berufen zuerst für ihn und nicht für uns. Was ist das für ein egoistisches Gedankengebilde? Nur in den Himmel wollen die Leute kommen. Aber sonst ist weiter nichts dran. Darum geht es überhaupt nicht. Und bei der Brüderkonferenz erst recht nicht. Wir sind noch gar nicht zu Ende. Die Gedanken, die wir gar nicht denken können, dass wir in unserem elenden, zerbrechlichen Zustand die Fülle Gottes ausmachen. Das kann man hier gar nicht ausdenken, aber der Paulus ist noch gar nicht zu Ende. Der spricht, dem aber, der über aller menschlichen Vorstellungen, über alle menschlichen Maßstäbe hinaus zu tun vermag, über unser Denken und Bitten, was wir verstehen, dem, nach der Wirksamkeit, nach der Energie seiner Kraft, die, wo wirkt, in uns, liebe Geschwister. Das kann ich doch gar nicht aushalten. Verstehen wir, was hier ausgesagt ist? Diese Gottesenergie in uns, in Gunst, dem sei Ehre und Herrlichkeit in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist. Und jetzt kommt noch ein großer Satz. Für alle Generationen der Äonen, das heißt alle Generationen der Vergangenheit, Gegenwart und der Zukunft, die noch werden, innerhalb des Ablaufes der Zeitgeschichte, Mehrzahl, Äonen, trägt die Gemeinde, die göttliche Bestimmung, das zu erfüllen, was wir schon jetzt im Anbruch haben. Wir sind zur Fülle Gottes gesetzt, aber das ist doch nicht das Ziel Gottes. Das ist doch nicht das Ziel. Das Ziel Gottes ist einmal, dass das ganze All in die Fülle Gottes hineingelangt. Liebe Geschwister, wir sind auf einem gewaltigen, für uns nicht aufzählbaren Weg. Und das sage ich einfach, es tut mir etwas leid, dass in der Brüderkonferenz hier das Thema Gemeinde eigentlich sehr schwach behandelt worden ist. Ihre Herkunft, ihre Bestimmung für Engel, Welt, Kosmos, Universum, die Weltallbedeutung dieser Gemeinde, die ist unvergleichlich. Und dieses Evangelium, was zeitlich und räumlich alles überlegen ist, das ist doch einmalig. Das wird nicht so wieder verkündigt. Einmalig. Etwas schade, habe ich es gefunden. Ja, Epheser 3,18. Das ist der Rahmen. Und nun beginnt Paulus mit dem Kapitel 4, Epheser 4, die Umsetzung und die Darstellung dieser gewaltigen Botschaft, nämlich in unserem Leben, zu leben. Kapitel 4, hier werden also Leitlinien, da werden Vorgaben, da werden Anweisungen, da werden Befehle gemacht, die unbedingt zu beachten sind, wenn wir der Berufung hinein in den Christus entsprechen wollen. Ein Geist, das will bedeuten, oder das will nicht bedeuten, dass es neben dem allein einzigen Gott noch eine Gottesmacht existiert. die auch beansprucht, gehört zu werden, wenn wir von diesem einen Geist reden. Wenn wir diesen einen Geist in dieser Morgenstunde etwas herausstellen, dann ist es der eine Gottesgeist, der dem Wesen und der Herrlichkeit Gottes gleich ist. Es ist der Geist, der vom Vater ausgeht, der uns in das Ganze der Wahrheit, und das ist, die Wahrheit ist der Christus, in den Christus hineinführt. Er, der Geist, der Heilige, wird nie aus sich selbst herausreden. Das kann er gar nicht. Das kann er nicht. Weil er nicht aus sich selbst existieren kann. Er produziert sich nie selbst, sondern das, was er irgend hören wird, wird er reden und das Kommende wird er uns verkündigen. Er wird immer, immer den Sohn groß machen und verherrlichen. Denn von ihm wird er es empfangen und es uns bezeugen. So heißt es in der Schrift. Er ist und bleibt immer gebunden an dem ihm gegebenen Auftrag. Seine Tätigkeit ist vielfältig, unterschiedlich und der jeweiligen Heilsordnung angepasst. Alles, was er tut und wie er es tut, läuft genau nach dem Gott gegebenen Auftrag ab. Nie operiert, handelt oder entscheidet er eigenmächtig nach eigener Regie und Vorstellung. Sein Wirkungskreis entspricht immer dem göttlichen Plan. Es ist ja erstaunlich, wie umfangreich die Tätigkeit und das Aufgabengebiet des Heiligen Geistes ist. Wenn man die Schrift durchforscht, kommt einem eine ganze Flut tiefgreifender Zeugnisse entgegen. Dabei ist es also ungeheuer wichtig, dass man die Aufgaben des Heiligen Geistes differenziert, das heißt, der jeweiligen Heilsordnung entsprechend dort stehen lässt. Das ist eine sehr wichtige Feststellung, die wir bei der heutigen Betrachtung mit berücksichtigen müssen. Denn, ein wichtiger Satz, der Geist Gottes tut nicht immer das Gleiche. Diesen Satz wollen wir uns tief in unser Bewusstsein einprägen. Der Geist Gottes tut nicht immer das Gleiche. Es gibt enorme Veränderungen im Aufgabengebiet und in der Strategie des Heiligen Geistes innerhalb der Heilsgeschichte. So zum Beispiel, schon auf dem ersten Blatt, 1. Mose 1, 2, lesen wir, und die Erde wurde ein Chaos, wüst und leer und inhaltlos, zertrümmert und ohne Leben. Und Finsternis war über der Tiefe und der Geist wie ein Gottes schwebte oder brütete oder vibrierte über dem Urmeer, den katastrophalen Verwüstungen. Natürlich fragen wir, was war das Ergebnis dieser Geisttätigkeit am Anfang? Was war das Ergebnis? Unsere heutige Schöpfung, die Wiederherstellung, die Restaurierung. Nun könnten wir uns das ganze Alte Testament anschauen und wir würden sehen, wie unterschiedlich der Geist Gottes in seiner Wirksamkeit aufgezeigt ist. Ein besonderer Einschnitt wird uns zweifellos mit der Ausgießung des Geistes zu Pfingsten gezeigt. Es war ja nach Apostelgeschichte 2, Vers 17 nur eine Teilerfüllung von der Joel-Prophetie. Hier hat ja Petrus eigentlich den Text abgeändert. Das darf man eigentlich gar nicht machen. Er hat den Text abgeändert und hat von dem Geist Gottes, der ausgegossen werden soll, hat er gesagt, von dem Geist. Das ist ein Teilausschnitt von dem Geist, der erst noch ausgegossen wird. Nur ein Teilabschnitt, eine Teilerfüllung. Und das Ergebnis, was war das Ergebnis? War auch nur ein Anbruch von dem, was erst noch kommen wird. Die sogenannte Urgemeinde war eine Erstlingsschar auf dem verheißenen Boden Israels. Niemals gab es für sie eine andere Bestimmung. Für sie war der wiederkommende Messias im Lande der Väter ihre alleinige Erwartung. Ich erinnere an Apostelgeschichte 3, Vers 18, sie warten auf den zuvor verheißenen Messias Jesus Christus und die Wiederherstellung all der Dinge, die durch die Propheten geweissagt sind. Nun stellen wir doch einmal uns vor, dieses riesenhaft große Angebot der Geistausgießung, dieses frühlingshafte Erwachen einer Gottesgemeinde wurde durch Ablehnung und Widerspruch auf Eis gelegt. Ein schweres und ein furchtbares Gericht ging über Israel hinweg. Die Urgemeinde verschwand. Sie verschwand und mit der Zerstörung Jerusalems im Jahre 70 gingen alle Lichter über Israel für eine lange Zeit aus. Damit wurden auch eine Unmenge göttlicher Verheißungen, die für das Auserwählte voll Gültigkeit hatten, zurückgestellt. Noch einmal. Verheißungen, die Gott gegeben hat, die zusammengebunden sind mit seinem auserwählten Volk, wurden zurückgestellt. Sie wurden zurückgestellt. Szenenwechsel. Der Vorhang fällt. Ein neues Bühnenbild. Auch mit anderen Darstellern. Mit ganz anderen Darstellern. Nicht mehr ein Volk, was 2000 Jahre auf der Bühne stand, sondern Einzelne aus den Nationen, einschließlich Israels, werden von nun an ins Blickfeld gerückt. Eine neue Situation, die die 12 Apostel fast aus den Angeln gehoben hat. Gott geht einen Heilsweg der Rettung zu den Nationen, und zwar losgelöst von Israel und ohne ihre Heilsvermittlung. Ein neuer Heilsweg zu den Nationen, losgelöst und ohne Heilsvermittlung Israels. Das war ein so abscheulicher Gedanke für die Apostel und die damalige Jüngergemeinde, dass sie mit größter Abneigung und Hartherzigkeit sich dagegen stemmten. Für sie galt unweigerlich, das Prophetenwort. Ich nenne jetzt einige Prophetenworte. Ihr seid gesetzt, wohin? Zum Licht und zum Heil der Nation. Und ich weiß nicht, ich habe ja viele Hefte von Ströder eben auch in Russisch übersetzt nach Israel geschickt. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die messianischen Gemeinden auch nicht wissen, wohin sie Gott eigentlich gesetzt hat. Heilsgeschichtlich wissen sie einfach, haben sie keine Orientierung, wo sie eigentlich hingehören. Doch nicht im Land der Väter um ihrer selbst willen, sondern ihr eigentlicher Auftrag ist Heil und Rettung für die Nationen. Jesaja 42, Jesaja 49. Und durch euren Samen, will ich alle Nationen und Geschlechter der Erde segnen und heil werden lassen. Das ist die Prophetie, die Gott dem Abraham gegeben hat in 1. Mose 18. Israel, stehe auf, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit Jahwes ist über dir aufgegangen und scheint über dir. Und Nationen wandeln zu deinem Lichte hin und Könige zu deinem strahlenden Glanze. Denn die Meeresfülle, Bild für Nationen, wird sich zu dir wenden und der Reichtum der Nationen wird zu dir kommen. Jesaja 60. Und die vielen Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berge Jahwes. In dieser Zeit wird also die Erde schon eine Umformierung bekommen. Da ist also der Berg Zion, der Gipfelpunkt, und deshalb, die Völker werden nicht nach Österreich oder nach der Schweiz fahren, um die Alpen sehen zu wollen. Also wer sie noch nicht gesehen hat, der sollte sich aufmachen, denn diese Alpen verschwinden auch. Ja, der Stolz der Schweiz und der Österreicher. Es gibt also nur einen Berg noch, der über alle Hügel der Erde erhöht ist. Das ist der Berg Zion. Und dorthin werden die Völker und Nationen wandern zum Hause Gottes des Jakobs. Und er wird uns belehren aus seinen Wegen. Liebe Geschwister, wann werden die Völker endlich durch diesen Zerbruch, diese Einsicht und die Überführung haben im Herzen, dass das so werden wird. Zu dir wird man sich wenden, Zu dir wird man sich wenden. Und wir wollen wandeln in seinen Pfaden, denn von Zion, also nicht von Deutschland, auch nicht von Amerika, dieses hochmütige Volk. Was hat der Bush gesagt? Wir werden der Welt den Frieden bringen. Die werden sich umschauen, wenn Gott das Gericht aber über diese Nation hereinbrechen lässt. Den Frieden dieser Welt, der ist nur garantiert auf den Christus. Denn von Zion wird das Gesetz, die Zielgebung ausgehen. Und das wird Jahwes von Jerusalem. Während der Verkündigung war mir dann noch ein Wort wichtig, und zwar der Greise Simeon, als er an den Tempel kam und zum ersten Mal das Kind, den Sohn Gottes, sieht. Da ruft er aus: Herr, nun kannst du deinem Knecht in Frieden fahren lassen. Also wenn ich sehe, dass Gott seine Verheißungen erfüllt, dann kann doch mit uns werden, was will, liebe Geschwister. Verstehen wir? Warum sind wir denn so sehr auf uns fixiert? Auf unser Leben. Was aus uns wird, meine lieben Geschwister? Da sagt Paulus, ich halte mein Leben nicht für sehr wertvoll, sagt er. Überhaupt nicht sehr wertvoll. Ich achte gar nicht drauf. Aber um der Gnade Gottes und das Evangelium, was mir anvertraut ist, deshalb wage ich den ganzen Einsatz. Ja, nun kannst du deinen Diener in Frieden fahren lassen, denn meine Augen haben deine Rettung gesehen, welches du bereitet hast vor dem Angesicht aller Völker, ein Licht zur Offenbarung der Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Das war das Blickfeld. Und wenn wir dann noch lesen, da lesen wir in Jesaja 25, auf diesem Berge werde ich den Nationen ein Festmahl machen. Das ist eigentlich an der Tank. In der Vollerfüllung, da wird gefeiert. Und dieses Festmahl macht Yahweh allen Völkern. Ein Festmahl wird da gehalten. Und er wird auf diesem Berge den Schleier verschlingen, auflösen, der alle Völker verschleiert. Vers 7. Und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist, den Tod verschlingt er auf ewig. Und der Herr Yahweh wird die Tränen abwischen von einem jeden Angesicht. Also nicht von uns Frommen, sondern auch von allen, die ohne dass sie überhaupt verantwortlich gemacht werden konnten, in so bittere Leidenstage und Jahre hineingeführt wurden. Er wird sich die Mühe machen. Er hat ja Zeiträume. Das läuft alles noch in den Äonen ab. Die Tränen von einem jeden abwischen. Die Zusammenfassung dieser biblischen Zeugnisse war die Theologie der 12 Apostel und der Jüngergemeinde in Israel. Und der Apostel Petrus bekam nun mit dem Tuch voller unreiner Tiere eine Sonderlektion verpasst, damit er überhaupt in der Lage ist oder in der Lage war, diese tiefgreifenden und schwerwiegenden Veränderungen in der Heilsgeschichte Gottes annähernd richtig beurteilen zu können. Wie hat der Petrus sich gesträubt? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Überhaupt nicht, dass ich zu einem gehe, zu den Nationen. Nur den Nationen. Mit Cornelius wurde doch nicht das Geheimnis des Leibes Christi geöffnet und aufgeschlossen. Was ist denn das für eine Darlegung? Erst aus Israels Fall, aus ihrer Verstockung heraus, wurde uns Nationen der Heilsweg des Glaubens und der totalen Gnade geoffenbart. Petrus selbst bekennt ja in Apostelgeschichte 10, das war die Sache mit dem Cornelius, dass das Fleisch gewordene Wort Christus, der Logos, zu den Söhnen Israels gesandt wurde. So formuliert er es. Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt und ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk. Wir fragen uns, weshalb eigentlich? Warum hat der Herr sich nicht dem ganzen Volk offenbart? Wenn er hätte das Volk ins Licht führen lassen, dann konnte er sich doch als Auferstandener dem ganzen Volk anbefehlen. Nicht dem ganzen Volk, sondern den zuvor auserwählten Zeugen. Und er hat uns uns befohlen und in Auftrag gegeben, dem Volke Israel zu predigen und ernstlich zu bezeugen, dass er der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten sei. Während Petrus noch diese Worte redete, passierte es. Da fiel nämlich der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen, hören wir gut zu, die Gläubigen aus der Beschneidung, aus Israel, so viele mit ihrem, mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich. Die waren erschüttert, die waren entsetzt, die konnten das nicht fassen. Die konnten es nicht fassen. Dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Warum waren die Leute so durcheinander geraten? Hatten sie etwa den Missionsbefehl, den der Herr nämlich zu den Nationen, nämlich zu den Nationen zu gehen, vergessen? Hatten die dann vergessen? War dieser Missionsbefehl aus ihrem Bewusstsein entschwunden? Der Herr hat uns ja gesagt, geh doch hin zu den Nationen. Und jetzt dieser Widerstand, dieser Widerspruch. Nein, 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 die hatten die nicht vergessen. Die wussten wohl, aber eben aus diesem Grunde. Zuerst wird ganz Israel gerettet, dann kommt die Nation dran. Das ist die Prophetie des Alten Bundes. Also, bei dem Pfingstfest sind wir noch nicht bei dem Thema ein Geist und ein Leib. Denn mit der Verstockung, dem Gericht und der Wegführung Israels unter die Nationen endet ja auch das gesamte Heilsprogramm, was Gott für sein Volk durch die Propheten vorgesehen und verheißen hatte. Es war jene große Weichenstellung, wo das auserwählte Israel auf das tote Gleis geschoben wurde und Gott einen bisher verborgen gehaltenen Heilsweg zur Veröffentlichung freigab. Wir werden dann anhand einer Skizze darauf nochmal eingehen. Geheimnisse, die vor Generationen und vor jedem Zeitbeginn, vor jeder Schöpfung der Zeit in Gott verborgen waren, wurden zum ersten Mal, ich betone es sehr deutlich, zum ersten Mal durch das besondere ausgewählte Gefäß des Apostel Paulus verkündigt und bekannt gemacht. So, jetzt machen wir einen Schlussstrich erstmal. Damit wurde auch die gesamte Strategie des Heiligen Geistes und sein Aufgabengebiet umgesteckt und verändert. Ich zittere schon ein Stück, weil wir Dinge hier besprechen, die sind für einen gesunden Glauben und auch das Wachstum und die Zielbestimmung der Gemeinde von ungeheurer Bedeutung. Also die gesamte Strategie des Heiligen Geistes, sein Aufgabengebiet wurde umgesteckt. Vor allem die Zielbestimmung wurde anders. Die Zielbestimmung wurde anders. Deshalb habe ich gesagt, der Heilige Geist tut nicht immer das Gleiche. Die Zielbestimmung wurde anders, und zwar, es trat hinfort nicht ein sichtbares Gottesreich unter der Führung Israels in Erscheinung, sondern, was trat jetzt in Erscheinung? Eine Gemeinde, die im Verborgenen gesammelt, zubereitet und für den Christus passend gemacht wird. Ist das was anders? Das denke ich wohl. Diese Gemeinde, die eine klare, eine unauswechselbare Bezeichnung bekommen hat, nämlich Leib Christi zu sein, ist hinfort das Wirkungsfeld des zu Pfingsten ausgegossenen Geistes. Wir hatten uns schon mit dem Gedanken beschäftigt, dass der Heilige Geist nur in Verbindung und mit Abhängigkeit zu Gott und dem ihm gegebenen Wirkungskreis zu finden ist. Für das neue, für das außergewöhnlich, bisher nicht geoffenbarte Geheimnis des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus und seiner Gemeinde, hat Gott einen ganz bestimmten Kairos. Das ist ein Zeitrahmen in der Schrift. Kairos ist innerhalb der Zeitgeschichte noch einmal ein begrenzter Zeitrahmen. Hat also einen bestimmten Kairos, einen Zeitrahmen reserviert und bereitgestellt. Also für diese kleine Schar, genannt Leib Christi, ist von Gott ein kleiner Zeitrahmen bereitgestellt, reserviert worden. Und das schon vor der Zeit der Schöpfung. Für diese neue Heilskörperschaft, Leib Christi genannt, ist der Heilige Geist heute und jetzt zuständig und verantwortlich. Ich weiß nicht, ob wir diesen Gedanken nachvollziehen können. Wir finden ihn bei der Tätigkeit, wenn das Evangelium der Rettung, der Erlösung, der bedingungslosen Gnade und Herrlichkeit verkündigt wird. Menschen nämlich aus der Sünde herauszuführen, zu überführen und sie zu retten. Aus der Gewalt der Finsternis und aus dem Tod hinein in das Gottesleben. Es ist sehr wichtig zu erkennen, dass das Werk des Heiligen Geistes ja nicht nur ein Heraus aus den Machtstrukturen der Sünde, der Finsternis, des Todes und dieser Welt ist, sondern das Wirkungsfeld des Heiligen Geistes ist auch zugleich ein Hinein, nicht nur ein Heraus. Das habe ich erlebt oft im Dienst. Ich war ja mal eine lange Zeit, im Westen sagt man Blaukreuz, bei uns hieß das Akkas. Blaukreuz, eine Organisation, war mussten verboten, Akkas, Arbeitsgemeinschaft, an Suchtgefahren tätig. Und ich kenne das Drama der Alkoholkranken. Ja, und da muss ich sagen, diese Menschen sind also überglücklich, glücklich, wir können das uns nicht ausmalen, wenn sie nicht mehr trinken müssen. Also, das ist ein Jubel. Ich darf das mal einfügen, da gab es im Jahr eine Konferenz in Chemnitz, damals war es Karl-Marx-Stadt, da kam man aus ganz DDR zusammen und dann waren die Leute aufgerufen, die ein Jahr trocken, also ohne Alkohol leben konnten. Die wurden aufgerufen und die schon länger war, nach vorn zu gehen. Und dann wälzte sich so eine Gruppe wankelnder Gestalten nach vorne, über 100 Leute. Man sah es ihnen doch am Angesicht an, dass sie gezeichnet waren. Professoren, Doktoren, intelligente Leute. Und dann sprachen sie dem Psalm 40. Du hast mich aus dieser grausamen Grube gerissen. Und diese Schar sang dann dieses Lied. Das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab. Was da für Tränen gelaufen sind, als er in mein dunkles Erdendasein trat. Und ich habe ja Bibelkonferenzen gemacht mit der Heilsgeschichte Gottes. Da haben die zum Anfang gesagt, uns hat es fast die Luft genommen, dem ersten Vortrag. Und nach dem 6., 7., 8. Vortrag waren die so mit dabei. Da sind also auch Menschen zum Glauben gekommen. Aber was ich feststellen musste, war, sie waren dankbar und froh, nicht mehr trinken zu müssen. Heraus, heraus, heraus. Liebe Geschwister, das ist so wichtig, dass der Heilige Geist nicht nur herausführt, sondern auch hinein. Wo hinein denn? Wo hinein? Nein, hinein in die Gliedschaft des Christusleibes. Die Geheimnisse Gottes kommen später dran. Die Tätigkeit des Heiligen Geistes ist so. Ja, in den Christusorganismus. Diese Zuordnung, diese neue Zielbestimmung hat es auf der Heilsebene Israels nicht gegeben. Und deshalb bin ich klar für Schriftteilung. Also nicht Schriftzerreißung, sondern Schriftteilung. Dass ich weiß, Gott wird auch mit der Heilskörperschaft Israel ein wunderbares Ziel haben. Ich komme zum Schluss noch darauf zu sprechen. Weil sie ja das gleiche Leben tragen, die gleiche Gnade, den gleichen Glauben, den gleichen Herr. Nur ihre Zielbestimmung ist die Erde, liebe Geschwister. Und warum wollen wir uns, sollen denn jetzt schon alles zusammenbinden? Es muss alles eins werden, bitte.
Die gleiche Gnade haben sie nicht.
Ja, sie sind in der Gnade auch gerettet.
Im Reich gibt's noch Todesurteil.
Ja, Todesurteil. Ich meine den Heilsträger Israels. Ich meine jetzt die Rettung.
Israel hat nicht die gleiche Gnade, wie das Paulus verheißen wurde, zumindest noch nicht im tausendjährigen Reich.
Darüber können wir.
Die große Trennung, die meist über den, die Gnade.
Darüber können wir zum Schluss mal reden. Ob die Gnade zerteilt wird zwischen dem Leib Christi und der Heilsträgerschaft Israel, dem Weibe. Darüber können wir dann sprechen. Ja. Ein Textwort, 1. Korinther 12,12. Wir alle sind. Wir sind alle durch einen Geist. Wohin? zu einem Leibe programmiert, bestimmt und getauft. Das ist die Bestimmung. Ist dasselbe, was ich als Thema gewählt habe. Ein Geist und ein Leib. Der eine Geist ist damit beschäftigt. Wenn er Menschen zum Glauben überführt, dann integriert er sie hinein in den Leib des Christus. Wir sind alle, alle, durch diesen einen Geist zu einem Leibe bestimmt. Das ist eine zielgebende Aussage mit einer tiefgreifenden Bedeutung. Der eine Geist Gottes, der ganz allein zuständig ist für alle, die gleiche Bestimmung und Berufung haben, und zwar als Glieder hinein in den Leib des Christus. Das hat die Bedeutung, dass der Heilige Geist in seiner Tätigkeit für das Heute und Jetzt Menschen zum lebendigen Glauben führt und sie nicht in Kirchen und Vereine und religiöse Institutionen hineinbringt, sondern sie alle haben eine gemeinsame Zielbestimmung. Und das ist die gleiche Berufung in Epheser 4. Nicht nur ein Geist und ein Leib, sondern auch die gleiche Berufung zum Ziel. Die gleiche Berufung einer Gliedschaft in der Christusgemeinde, wo er selbst, Christus, das Haupt ist. Für mich ist deshalb die Folgerung aus den gemachten Aussagen, dass der Geist Gottes mit nichts anderem beschäftigt ist und darin auch sein Aufgabengebiet und Wirkungskreis hat, als an den Offenbarungsträgern der Gemeinde. Welche da ist sein Leib? Gott handelt nicht gleichzeitig, auf verschiedenen Ebenen und Etagen. Das wissen wir ja aus 1. Korinther 15, Vers 23. Das Programm steht fest. Gott macht alle lebendig. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiges Wort. Und ich wünschte, wir würden das auch in unserer Bibel anstreichen. Ein jeder. In seiner Reihenfolge. Der erste ist Christus und so weiter, bis das Ziel erreicht ist. Das heißt doch für uns, Gott, und damit ist auch die Tätigkeit des Heiligen Geistes abgesteckt, tut nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Gott tut nicht alles mit allen zu gleicher Zeit. Wenn der Apostel Paulus in Epheser 1, 23 uns klar machen will, dass dieser Heilsorganismus, Leib Christi genannt, die Vervollständigung des Christus hin zum Haupt als Inhalt hat, dann verdient doch diese Aussage höchste Priorität und sie kann doch nicht mit anderen Inhalten gefüllt werden. Was machen wir denn, Brüder, wenn wir diese gleiche Bestimmung haben? Warum werden wir nicht von dieser Gottesbotschaft erfüllt und durchdrungen und haben dieses als Zielsetzung in den Gemeinden, wo wir eigentlich jetzt auf dem Weg sind? Warum laborieren wir auf allen Ebenen? Mir zerreißt es oft das Herz. Was sich auf dieser Plattform der Gemeinde in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten für Tragödien abgespielt haben, das graust einem und eigentlich müsste uns all die Haare zu Berge stehen. Bis in unsere Kreise hinein werden falsche Akzente gesetzt, spielen sich wegen Liebhabereien und gegensätzlichen Schriftverständnis entsetzliche Bruderkriege ab, dass einem die Luft wegbleiben kann. Was machen wir denn falsch? Was machen wir falsch? Oder wer bestimmt eigentlich, was richtig und verkehrt, was gültig und von Bedeutung ist? Wer bestimmt das? Wer bestimmt die Deutung und Auslegung der Schrift, des Wortes Gottes? Wer bestimmt das? Macht das der CA? Macht das der CA? Oder macht das die LAHÖ? Macht das die LAHÖ? Oder machen das die Theologen? Ja. Wenn das Wort Gottes nicht mehr die Wertigkeit und die Wichtigkeit in unserem Leben bestimmt, was den Vorrang und den ersten Platz haben muss von dem, was Gott und unser Vater nach seinem Willen und Vorsatz für diese Heilsperiode und Heilsordnung der Gemeinde festgelegt hat, stehen wir außerhalb des Aufgabengebietes Heiligen Geistes, so fromm und so biblisch und so theologisch unsere Ausführungen auch sein mögen. Das ist eine sehr anfechtbare Aussage, das weiß ich. Das haben wir doch alle schon längst festgestellt, liebe Brüder. Ja, dass es viele, viele, viele liebe Geschwister gibt. Ja, viele Brüder, aber ganz wenige Männer mit göttlicher Autorität und geistlicher Vollmacht. Das haben wir doch festgestellt. Wir ringen danach, dass es solche Männer gibt. Solche Männer gibt. Wir haben vor 40 Jahren in der Jugend ein Lied gesungen. Ich bin ja mit Sie aufgewachsen. Sozialismus, muss man bedenken. Ja, wir waren eine sehr große Jugend, 60 junge Leute. Und nach der Versammlung abends sind wir dann diese Gruppe in Marschformation. Also 6 Mädels erst und dann die Männer in der Marschformation durch den Ort gezogen und haben gesungen. Ein Lied davon war, Jesus ruft nach Partisan. Also, dass man uns damals nicht eingesperrt hat, das wundere ich mich. Kennt das jemand? Jesus ruft nach Partisanen. Wer will da ein Spießer sein? Tritt aus deinen trägen Bahnen heut ins Heer der Zeugen ein. Allen ist das Heil erschienen. Ja, zum Schluss hieß es jedenfalls, Jesus schafft Persönlichkeiten, die das Salz der Erde sind. Persönlichkeiten, danach ringen wir, liebe Geschwister. Persönlichkeit, ja. Also, ich habe es ja in meinem großen Saal gesagt, in Deutschland gibt es 100.000 liebe Brüder, aber wo gibt es diese Männer? Wo gibt es Männer? Ich habe letztlich hier zu meinem Dienst gesagt, dass ich habe das Gedicht gelesen von Zawinski, wir brauchen Männer in unseren Tagen, die für den Herrn ihre Seele wagen. Moment mal, Seele, was ist Seele? Ja, liebe Geschwister, Gottes Evangelium, ich sag's noch einmal, also wenn es nicht unser Herz durchdringt und aus dem Herzen heraus wieder dargestellt wird, da können wir schon teilweise vergessen. Seele ist unsere Persönlichkeit mit allen Wunschvorstellungen, mit allen Träumen und das Gedichtlied, wir brauchen Männer in unseren Tagen, die für den Herrn ihre Seele, ihr ganzes Sein wagen. Ihr ganzes Sein. Liebe Geschwister, wenn hinter der verkündigten Botschaft nicht unsere Persönlichkeit steht, dann sollen wir Mund halten, liebe Geschwister. Solche Schwätzer gibt es tausend gibt's. Und deshalb kommt auch so selten wahrscheinlich das Evangelium durch. Weil wir, ja, wenn es mal Zeit ist und wie, da richten wir das so ein. Die Botschaft ist grundlegend, wenn wir früh aufstehen und uns abends zu Bett legen. Es kann gar nicht anders angehen, wenn Gott für uns armen Gestalten so eine Bestimmung gegeben hat, nämlich die Erfüllung, die Ausgestaltung und Vervollständigung des Christus, um mit ihm zusammen die Vervollständigung des Vaters zu sein, damit das ganze Weltall hineingelangt zu der gleichen Gottesgestalt. Liebe Geschwister, dann warum leben wir so? Was spiegelt sich eigentlich auch aus dem Angesicht wieder? Was spiegelt sich da manchmal wieder? Als müssten wir die Welt und die Lasten der Sünde dieses Kosmos hinwegtragen. Wir sind in unserer Meinungsbildung und in unserer Vorstellung über das Schriftverständnis so völlig von der Richtigkeit überzeugt, dass oft kein Umdenken, keine Korrektur mehr möglich ist. Die Quellen unserer Denkvorstellungen, Denkstrukturen sind bis hinein in unser Unterbewusstsein oftmals mit falschen Informationen und zusätzlich noch mit unserem ungekreuzigten Ich gefüllt und besetzt. Diesen Satz sage ich zuerst mir, sage ich ganz offen. Das sind Gedanken, liebe Geschwister, die sollten wir auch einmal denken. Ich beanspruche nicht, wenn ich verkündige, so spricht der Herr. Mein Wort, was ich bezeuge, tue ich in der besten Absicht, in der Verbindlichkeit zu ihm. Aber ich bin nicht frei von Täuschung, sage ich ganz offen. Und deshalb sitzt doch ihr hier, um das Wort beurteilen zu können. Und das ist eine ganz wichtige Tätigkeit in Zukunft. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Um in einem Bilde zu sprechen, da werden Suppen angerührt und gekocht, mit allen möglichen Zutaten versehen und dann brühheiß serviert. Das können wir machen. Das machen wir. Es wird fleißig gearbeitet, sich mit allen Eifer abgemüht, aber es dreht sich meistens um zweit-, drei- oder viertrangig ist. Schade, schade, schade. Ich habe nichts gegen Schriftforschung und die Vielfalt der Texte, wie man sie sehen und auslegen kann. Aber wenn wir die Priorität verlieren, liebe Geschwister, dann blutet mein Herz ganz tief, ganz tief. Dabei hat die Schrift uns sehr klar und eindeutig den Weg gezeigt, wenn es in Epheser 4,11 folgend heißt. Er hat gegeben, die einen Apostel und die einen als Propheten, wieder andere als Evangelisten. Und dann gibt es noch Hirten und Lehrer. Und zu welchem Zweck und Dienstauftrag hat der Herr diese buntfarbige Palette der Wortverkündigung freigegeben? Hören wir jetzt gut zu. Dass die Welt bekehrt werde. Und der Frieden auf dieser Erde gemacht wird? Nein. Dass die Königsherrschaft über Berlin, über Deutschland und Europa ausgerufen wird? Nein. Zu dem Zweck ist die Wortverkündigung nicht bereitgestellt von Gott. Die Wortverkündigung, so buntfarbig sie auch sein mag, ich habe ein großes Herz, hat aber eine Zielgebung, und zwar ist das die Vollendung der Heiligen und die Auferbauung des Leibes Christi. So steht es in unserem Text. Das heißt, jede Wortverkündigung hat die Zielgebung, den Leib Christi vor Augen. Die alleinige Grundlage, weshalb Verkündigung seines geschriebenen Wortes erfolgt, die alleinige Grundlage ist an die Vollendung der Heiligen, an die Herausstellung, die Zubereitung des Leibes Christi gebunden. Wer andere Ziele und Programme zum Inhalt hat, muss sich fragen lassen, ob er nicht an falschen Plätzen arbeitet und das Wort Gottes verdreht und verfälscht. Für mich ist dieses Wort ein großes Kriterium und werden in Zukunft vieles zu beurteilen haben, was als Evangelium uns um die Ohren schwirrt. Die Vorgaben in Epheser 4, Vers 12 sind nicht auswechselbar und sind für alle, die zu dieser Gemeinde berufen sind, gültig und verbindlich. Im Besonderen in der Verkündigung des Evangeliums stehenden Brüder. Aber wer fragt danach? Heute wird gepredigt nach der eigenen Vorstellung, was uns gerade einfällt. Ja, was mir gerade einfällt, was ich für wichtig halte, darüber predige ich. Ja. Unsere eigene Verstehensweise, unsere Auslegungspraxis, unsere Erfahrung, natürlich auch die Wunschvorstellung der Zuhörer, werden also zum Inhalt unserer Predigen gemacht. In der Mehrzahl beherrschen diese unbiblischen und ungeistlichen Methoden das Bühnenbild der Wortverkündigung. Liebe Brüder, wir werden uns anhand dieses geschriebenen Wortes in Epheser 4 auszurichten und auch zu korrigieren haben. Wenn wir predigen, was wir wollen, oder denkt ihr nicht, dass das gemacht wird? Aber ganz gewiss. Wenn wir predigen, was wir wollen, dann brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn uns die Vollmacht in der Verkündigung genommen wird. Nochmals zum Thema. Der eine Geist und der eine Leib. Wenn der Heilige Geist der Autor und Verfasser dieses Bibeltextes in Epheser 4 ist, dann hat er sich in seiner Wirksamkeit auch daran gebunden und darauf beschränkt, nichts anderes auszuführen, als den Christusleib in die Vollendung hineinzustellen. Und wir als Verkündiger seines Evangeliums, aber auch alle, die zuhören, die sein Wort hören, sollten und müssen in der Beurteilung über das verkündigte Wort zu einer klaren Entscheidung kommen. Und das hängt mit Mündigkeit zusammen. Mit Mündigkeit. Alles, was sich auf dieser Plattform der Gemeinde bewegt, darstellt und produziert, muss sich deshalb an diesem Kriterium und Prüfstein beurteilen und bewerten lassen. Sonst müssen wir es ablehnen oder wir sollten unseren Dienst quittieren. Der eine Geist ist heute und jetzt nur mit dem Leib Christi beschäftigt. Er kennt kein anderes Programm als die zielgemäße Ausgestaltung des Christus in seinen Gliedern, auf das alle, es geht ja dann weiter. Der Wortdienst der Brüder ist ausgerichtet zur Auferbauung der Gemeinde, auf das alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens, des einen Glaubensinhaltes und der Erkenntnis des Sohnes. Darin besteht seine Wirksamkeit und seine Bemühungen, unablässig diesen von Gott übertragenen Auftrag zu erfüllen. Und er tut dieses, bis das Werk vollendet und die Gemeinde verwandelt, dem Christus emporgerückt sein wird. Die Folgen, die gesetzten Vorgaben nicht zu beachten, werden ja klar anschließend aufgeführt, Epheser 4. Und zwar, die Unmündigkeit resultiert aus dem Nichtbeachten dieser Vorgaben. Dann das Umhergetriebenwerden von jedem Winterlehrer. Kommt wieder einer, predigt in dieser Richtung, ach, das ist auch wunderbar, muss man mal hören, das ist unbedingt wichtig. Umhergetrieben von jedem Winterlehrer. Liebe Geschwister, diese Vorgaben sind nicht für den Himmel. Drüben gibt es keinen Wind, der uns um die Ohren bläst. Das ist hier jetzt, dass wir zusammengebunden uns wissen und auch von der Wirksamkeit des Geistes und seinem Anliegen durchdrungen werden. Auch manchmal überführt werden. Ich hatte genannt, die Unmündigkeit, zweitens das Umhergetriebenwerden von jedem Winterlehrer. Dann es blockiert das Hineingerenktwerden der Glieder in den Christusorganismus, steht drin. Auf das wir hineingerenkt werden. Wir sind von Haus aus alle ausgerenkt. Und dass jedes Glied auch an die Funktion gestellt wird, die wir im Christusleib haben. Dazu müht sich der Heilige Geist. Dass wir das doch endlich kennen. Wir werden doch nicht im Himmel herumflattern und Halleluja singen, sondern wir werden in den Christusleib hineingegliedert, hineingerenkt werden müssen. Und es verhindert die Ausgestaltung des Christus in uns. Auch das wird verhindert, wenn wir nicht Obacht geben auf das, was hier festgelegt ist. Die Ausgestaltung des Christus und das Hineinwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Damit ist alles zusammengebunden, alles gesagt. Wir klagen und jammern über die Ohnmächtigkeit der Verkündigung und all der Gemeindedarstellungen. Ich sage, die Mehrzahl all dieser üblen Entwicklungen ist hier zu finden. In Epheser 4, weil wir uns nicht diesem Wirken des Heiligen Geistes unterstellen. Wir können doch nicht mit der Liebe alles flachbügeln wollen, liebe Geschwister, alles flachbügeln wollen, wenn der Heilige Geist uns im Worte Gottes hinein Linien aufzeigt und Unterschiede festlegt. Das geht doch nicht. So, jetzt machen wir einen Strich. Noch einen Gedanken zum Schluss. Vielleicht eine Ergänzung, wir sollten sie mit bedenken. Es gibt im Ablauf der Geschichte ja verschiedene Heilsökonomien. Haushaltungen mit besonderen Offenbarungsinhalten. Möchte ich mal sagen. Der Offenbarungsinhalt im Gesetz sind anderer als der, zu der Gott uns heute berufen hat. Also wer hier alles gleichbügeln will, der muss sich nicht wundern, wenn auf seiner Seite die Wirksamkeit des Geistes nicht mehr abgedeckt ist. Hier werden Dinge angesprochen, die wir einmal genau auch befolgen sollten. Wenn es zu einem klaren Leben soll, einem klaren Leben kommen soll, dann muss auch ein klares Denken erstmal da sein, worum es geht. Also besondere Offenbarungsinhalte, zum Beispiel das Volk seiner Wahl unter Gericht und dann wurde es unter die Nationen zerstreut. Israel, berufen, Heilsträger, versagt, menschlich, wurde beiseite gestellt. Indes wurde weit weg von Jerusalem dem Apostel Paulus ein neuer Heilsweg, nämlich der zu den Nationen, geöffnet. Es wurde das Geheimnis des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus und seiner Gemeinde proklamiert und bekannt gemacht. Nun wissen wir aber, dass Gott diese Veränderung nicht mit dem ersten Nisan im Jahre 50 abgeschlossen und mit dem zweiten Nisan begonnen hat. Verstehen wir? Also, erster Nisan, Abschluss Israel, zweiter Nisan begann die neue Heilsebene zu den Nationen. Hier gab es einen Übergang, und zwar von einer Heilsordnung in die andere. Ich lege ihn nicht fest, brauche keine Angst zu haben. Ich lege ihn nicht fest, wenn dieser Übergang abgeschlossen, wenn er begonnen hat, ja, wenn er abgeschlossen worden ist, ich weiß nicht. Ich sage nur, er ist fließend. Und bei manchen Übersetzungen steht auch deshalb bei der Apostelgeschichte die Überschrift Buch des Übergangs. Buch des Übergangs. In der Apostelgeschichte finden wir durchaus nicht Dinge, die heute in voller Gültigkeit wirksam sind. Es wird manches im Übergang hat Doppelbedeutung. Wir denken an den Apostel Paulus. Er hat beschnitten. Ja, wenn wir sagen, liebe Brüder, wir sollten uns doch beschneiden lassen. Warum seid ihr nicht beschnitten? Der Apostel Paulus hat es ja auch gemacht. Den Timotheus hat beschnitten, den Titus hat er beschnitten. Er hat noch viele andere Dinge gemacht. Er hat viele geheilt. Durch seine Kleidung sind manche gesund geworden. Ja, und später hat er die Vollmacht verloren. Ist er ungehorsam gewesen? Ein Übergang. Der Übergang ist auch in Bezug auf Wasser mitzusehen. Da bin ich sehr eindeutig. Sehr eindeutig. Ja. Und so wie damals, gibt es auch heute einen Übergang. Und wenn nicht alles täuscht, leben wir in einer Generation, die durchaus die Vollendung und den Abschluss dieser Gemeinde erleben kann. Ich sage es mal vorsichtig. Wenn nicht alles täuscht. Das würde bedeuten, dass im Land der Väter, im Rahmen des Volkes Israel, Menschen zum lebendigen Glauben an den Messias, an den Jesus von Nazareth, gläubig werden. Und jetzt sage ich ganz offen, sie tragen das gleiche Gottesleben, wie wir als Glieder des Christus, das gleiche Gottesleben, weil sie aus dem gleichen Samen gezeugt sind wie wir, nämlich das Wort Gottes. Da gibt es keinen Unterschied. Sie sind gerettet, auch durch den Glauben. Das sagt Petrus ganz eindeutig. Es ist der gleiche Geist, der ihnen gegeben ist, und es ist auch derselbe Herr, dem sie gehören. Und es ist auch der gleiche Vater. Nur ihre Zielsetzung, ihre Bestimmung ist eine andere. Können wir das mal denken? Dass Vater, ich rede im Bild, zwei Söhne haben kann? Den einen Sohn hat er bestimmt für die Himmel und ihre zahlreichen Bewohnerschaft. Und den einen Sohn hat er bestimmt für die Erde und die Gebiete dieser Erde und die Völker und Nationen, die darauf sind. Es sind alles beides geistgezeugte Söhne. Sie leben unter der gleichen Autorität, tragen das gleiche Leben, nur ihre Zielstellung ist anders. Können wir diesen Gedanken wenigstens mal denken? Da sage ich dann auch, warum müssen wir alles einheitlich zubügeln, wenn wir geistlich eine Einheit bilden? Können wir denn nicht zugestehen, dass Gott eine andere Handlungsweise hat mit dem Verheißungsträger für diese Erde? Ist doch ein Unterschied, liebe Geschwister, ob ich meinen Sohn auf dem Traktor die Fahrprüfung machen lasse und will ihn dann in einen Jumbo-Pilot steuern. Das ist doch verschiedene Ausbildung. Wir haben eine unterschiedliche Ausbildung, weil der Beruf unterschiedlich ist. Der Beruf ist anders. Ihre Zielstellung und ihre Berufung ist eine andere. Und zwar, ein Beispiel, Erstlinge für den Bräutigam zu sein. Das lesen wir doch auch in der Bibel. Oder hat, unser Herr in der Einheit mit der Gemeinde zusammen als Bräutigam keinen Anspruch auf Braut und später zu einem Eheweib? Das ist doch verheißen prophetisch. Israel ist dazu gemacht, das Eheweib Jahwes zu sein. Das zieht sich doch durch die ganze Bibel hindurch. Warum wollen wir denn jetzt schon alles zusammenmischen, was so fein geordnet ist, so fein geordnet ist? Frühfeigen, ja. Diese Doppelfunktion des Heiligen Geistes ist für mich persönlich nur in der sogenannten Übergangszeit möglich. Also, dass der Heilige Geist auch heute in Israel wirkt. Selbstverständlich ist das der Heilige Geist. Aber ich sage, Übergangszeit halte ich es für möglich. So viel Verständnis müsste doch hier in dieser Bruderrunde zu finden sein, dass Gott sich von Anfang an ein Volk Israel ersehen hat und dies für die Erde und die darauf lebenden Nationen und für die Himmel und die zahlreiche Bewohnerschaft des Lichtes und der Finsternis die Gemeinde des Christusleibes Gegenstand seiner Auserwählung ist. Das sollte doch in dieser Bruderrunde klar sein. Darüber brauchen wir doch nicht zu diskutieren. Wer aber Dienstzuweisung des Heiligen Geistes, die für das Volk Israel, die Erde und die Nationen bestimmt sind, undifferenziert auf die Gemeindeebene transportiert, verfälscht das Wort und verdreht den Ratschluss in den Plan Gottes. Ich fasse zusammen. Es bleibt dabei. Es bleibt wirklich dabei. Wir ringen in unseren Gebeten darum, dass es dem Heiligen Geist gelingen wird, die volle Ausgestaltung des in uns gezeugten Christus zu bewirken und das in allen Gliedern des Christusleibes. Können wir mal diesen Apparat?
Hier geht's auch, es werde Licht und es ward Licht. Es dauert also etwas.
Dieses, geht das? Ja. Diese Skizze ist also nochmal eine. Diese Skizze ist eine Darstellung, dass wir vor Augen mal sehen, zuerst den Weg, den Gott gegangen ist mit seinem auserwählten Israel. Wir sehen ganz links die grüne Spur. Es hat eine 2000-jährige Geschichte, dann sehen wir Kreuz und dann sehen wir Pfingsten. Und wir wissen, dass dieses Volkes Herz verstockt war und Gott führte eigentlich das aus, was der Herr auch ihnen schon längst gesagt hat. Es wird kein Stein mehr auf den anderen bleiben. Und ihr werdet weggeführt werden unter alle Nationen. Unter alle Nationen. Israel wird zurückgestellt. Und mit der Zurückstellung Israels wird auch die Verwaltung, die Verfassung des zukünftigen Königreiches, was proklamiert wird, wurde mit zurückgestellt. Vieles, vieles wurde auf das tote Gleis geschoben. Und das wisst ihr ja, ich vergleiche ja die beiden Heilsträger mit Eisenbahnzügen. Wir haben also unten der Eisenbahnzug der 12 Stämme Israels, ist also unter den Nationen hineingetrieben worden und hat so 2000 Jahre das Dasein gehabt, Holocaust und vieles andere. Und nun wissen wir ja durch die Prophetie, dass dieses Volk nicht für immer zurückgestellt ist. Immer bindet sich der Herr auch an das geschriebene Wort der Propheten: Euer Haus Israel wird zur Wüste werden bis die Zeiten der Nationen ein Pleroma, eine Erfüllung haben. Oder bis ihr sprecht,
Gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn. So lange läuft also die Fluchgeschichte Israels. So lange läuft die Fluchgeschichte Israels. Und wir sind heute in einer Generation Zeugen, wo wir schon bereits sehen, dass Gott diese gegebene Verheißung wieder zu erfüllen beginnt. Es ist ja nicht alles, was in Israel ist. Das ist ja nur ein Stück Juda. Alle anderen Stämme fehlen alle noch. Aber das 12-Stämme-Volk wird einmal wieder zurückgeführt werden. Wieder angenommen. Und was wird es tun? Es wird das tun, wozu es konzipiert, von Gott eigentlich bereitgestellt worden ist. Nämlich ein Segenskanal für die Völker und für die Erde zu sein. Und zwar auch nach der Schaffung der neuen Erde. Da kommt das himmlische Jerusalem herab auf diese Erde. Und dann haben wir die 12 Tore, die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel. Das himmlische Jerusalem ist eine Stätte, die nach Israel gebracht wird. Nach Israel. Die ganze Offenbarung ist eigentlich das Schauobjekt. Oder das Schauobjekt des Johannes in der Offenbarung ist Israel, die neue Erde. So, und jetzt? Und jetzt haben wir eine geschichtslose Zeit. Eine geschichtslose Zeit. Die Engel im Himmel, die drehen bald durch. Die wissen nicht, was los ist. Gott hat sichtbar immer gesprochen. Durch das Volk Israel. Und jetzt ist der sichtbare Offenbarungsträger nicht mehr da. Was macht denn Gott jetzt? Was macht Gott jetzt? Ja. Die schauen. Wir können das nicht richtig feststellen, sagen sie. Und da hat Gott schon längst vorgesorgt. Gott hat wirklich schon längst vorgesorgt. Da gibt es eine Offenbarung Jesu Christi durch den Apostel Paulus. Und er enthüllt nun Wege und Geheimnisse, die keiner Generation je bekannt waren. Weder Mose, noch Jesaja, noch Abraham, noch die 12 Apostel hatten davon Kenntnis. Es ist ein Einschub. Und die Gemeinde ist auch nicht die traditionelle Fortführung dessen, was aufgehört hat, sondern etwas ganz Neues, etwas nie Dagewesenes, etwas Einmaliges. Und ihre eigentliche Existenz ist nicht ihre irdische Herkunft, sondern sie kommt von oben her. Sie kommt von oben her. Aus Gott seid ihr. Die auserwählte Schar, die hat Gott schon vor der menschlichen irdischen Existenz in seinem Herzen, in seinem Vorsatz gesehen. Und jetzt, wo nun Israel beiseite setzt und alles fragt sich, was wird gemacht? Wie wird Gott die Geschichte weiterführen? Da offenbart Gott sich nur ganz wenigen. Er offenbart sich nicht der Welt. Und das nicht der Welt, sondern nur dieser kleinen auserwählten Schar. Die ruft er heraus und macht sie passend. Nicht für den Himmel, sondern für den Sohn macht er sie passend. Liebe Geschwister, was ist das für eine Zielbestimmung? Wenn wir das doch einmal bedenken, da werden Dinge in unserem Leben, die an sich groß sind, ganz klein. Bedeutungslos werden sie im Angesicht dieser überstrahlenden Gottesenergie. Die Offenbarung Jesu Christi durch den Apostel Paulus. Und was ist das Zentrum dieser Einschaltung? Das ist die Gemeinde, die da ist, sein Leib. Und das ist das alleinige Aufgabengebiet des Heiligen Geistes. So hat er sich dran gebunden, abgesteckt. Und wenn, ich habe es ja gesagt, dieser Übergang hier, bei dieser Kreuzung, wo Israel nach unten fährt und die Gemeinde nach oben geht, gibt es die größten Missverständnisse. Wer bestimmt, was von dieser alten Heilsordnung mit herübergenommen wird? Wer bestimmt das? Bestimmt das die Pietisten? Das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Was darf auf dieser Ebene mittransportiert werden von dem? Was wird zum Maßstab? Doch nicht die 10 Gebote. Vieles andere fällt weg. Nicht, dass wir keinen Zugang zu den 10 Geboten haben, aber das wird ja auf einer höheren Ebene gestellt. Der Geist Gottes jetzt.
leitet und führt uns und nicht ein Schild um den Hals der Zehn Gebote, du musst und du sollst. Hier sind ganz andere Kriterien gezeigt. Ich will hier nicht bei Einzelheiten stehen bleiben. Ich will nur sagen, dass dieser Gemeindezug aus den Nationen der göttlichen Bestimmung entgegenfährt. Ich habe das auch unterschieden mit der Lok. Hier ist also eine Dampflok und oben ist also eine E-Lok, die hat also ihre ganze Energiezufuhr von oben. Hinten hängt also noch ein Wagen dran, beschrieben mit Israel, das ist also eine Auswahl aus Israel. Ist eine Auswahl aus Israel. Aber sonst ist das Evangelium des Leibes Christi ein Evangelium für die Nationen. Und Paulus sagt, ich bin der Apostel der Nationen. Und deshalb gibt es auch ein Evangelium der Nationen. Und es gibt ein Evangelium der Beschneidung. Und dann lassen wir die, die dafür auserwählt und zugeordnet sind. Weil beides dann, das ist doch nur ein Stück Zeitgeschichte, liebe Geschwister. Es läuft doch alles zu einer wesenhaften Einheit hin. Der Zug und der andere Zug auch. Und da gibt es überhaupt keine Unterschiede mehr. Aber ich muss differenzieren, heute und jetzt. Heute und jetzt. Und das war mein Anliegen für diese Stunde. Das herauszustellen, ein Geist und ein Leib. Gibt es dazu noch Fragen? Es ist gut. Wir schließen und singen dann noch ein Lied. Wir beten noch zusammen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein geschriebenes Wort in die Hand gegeben hast und auch deinen Heiligen Geist ins Herz gegeben, damit wir dein Wort verstehen lernen. Wir ringen in der Aufrichtigkeit unseres Herzens, dass du uns dazu Verständnis gibst, auch Einsicht, und dass wir auch uns korrigieren lassen, wenn wir merken, unsere Denkvorstellungen sind nicht deckungsgleich deines Willens und deines Wohlgefallens. Wir preisen dich für das wunderbare Glaubens- und Gnadenwerk in unserem Herzen und für deine göttliche Bestimmung für dich und deine Herrlichkeit. Wir können es nicht fassen. Wir Staubgeborenen, die wir nichts sind und in einem Dunst vergehen, mit denen schreibst du jetzt deine Liebesgeschichte. Wir bitten dich darum, dass du in deiner Treue über uns wachst und dass du uns auch Gnade gibst, in all den Geistesströmungen nicht unterzugehen, sondern dass wir es lernen, auf dein Wort zu stehen und unsere Herzen festzumachen in deinen gegebenen Verheißungen. Lieber Vater, wir preisen dich, dass du dein Werk herrlich vollenden wirst.